herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen und willkommen beim Popkulturfunk. Fußball ist das Thema dieser 18. Folge. Es gibt vermutlich kaum eine Sportart, die überall in der Gesellschaft so stark präsent ist wie Fußball. Selbst zu Hochzeiten der Pandemie wird gefühlt mehr über Konzepte für Stadien geredet, als darüber, wie in Altenheimen Menschen wieder Angehörige sehen können. Und natürlich wird es an dieser Stelle gleich auch darum gehen, wie das Thema in diesem Bereich Popkultur abgebildet wird. Gibt es eigentlich gute Fußballfilme? Und warum nicht? Es wird um den Bezug zwischen Fußball und Musik gehen, um grandiose Fußballlieder und singende Fußballer, deren Songs so schmerzen wie eine Blutgrätsche mit den Stollen voraus in eine zarte Stürmerwade. Oder um Bücher. Jüngst sind einige Krimis erschienen, deren ProtagonistInnen Schalke, Eintracht oder Mainz 05-Fans sind. Heute dabei ist Mara Pfeiffer, Journalistin, Autorin zweier Mainz 05-Krimis und Teil des Podcastes Pfriff, Frauen reden über Fußball. Bevor auch hier gleich zwei Frauen über Fußball reden, schicke ich noch drei Worte Inhalt zu Maras beiden Romanen vorweg, damit ihr später wisst, wovon wir da reden. Protagonistin in Maras beiden Romanen ist die Journalistin Johanna Zinn. Die lebt mit Sohn Luca und Kater Obama in der Mainzer Neustadt. Als ihr Kollege und guter Freund Jonas tot aufgefunden wird, geht die Polizei zunächst von einem Unfall aus. Jo kann das nicht glauben und stellt eigene Ermittlungen an. Sie vermutet, dass sein Tod mit seiner letzten großen Recherche zusammenhängt und seiner journalistischen Arbeit rund um den ersten FSV Mainz 05. Ready?
Okay, dann läuft's jetzt. Und wie besprochen, würden wir einsteigen mit diesen fantastischen Entweder-Oder-Fragen. Es geht los, bist du bereit?
Jawohl.
Katzen oder Hunde?
Katzen.
Natürlich einfach. Im Stadion stehen oder sitzen?
Stehen.
RB Leipzig oder 1899 Hoffenheim?
Oh. Das ist ja fies. Also, vermutlich finde ich RB Leipzig noch schlimmer, aber ich bin jetzt wirklich auch kein Hopp-Fan. Ich möchte jetzt nicht mich zu einem von beiden irgendwie lehnen, obwohl ich es eigentlich tatsächlich muss, ne?
Ja, das ist das Gemeine an diesen Entweder-Oder-Fragen.
Also dann würde ich noch tatsächlich Hoffenheim sagen, aber das ist, also das sind natürlich Schmerzen, hier so einsteigen zu müssen.
Sport machen oder Sport gucken?
Fußball ist ja natürlich auch Sport, ne? Also wenn ich auf eins, boah, du, also...
Du nimmst mich leicht angefangen.
Aber wirklich. Kann ich die Frage nach den Katzen oder Hunden nochmal sehen? Also, wenn es um eine Häufigkeit geht, dann ist auf jeden Fall Sport gucken vorne.
Ja, im Moment bei mir wahrscheinlich sogar eher nicht, weil man ja nicht ins Stadion kann.
Das stimmt. Wobei ich dadurch, dass ich ja auch für den Job brauche, schon mittlerweile es auch alles dann am Fernseher gucke. Aber das ist natürlich nicht meine bevorzugte, nicht die bevorzugte Form des Konsums.
Ja.
Also weil dann wird es halt so eine reine Konsumsache, ne? Im Stadion und irgendwie die ganzen Leute drumrum.
Ja.
Ach ja, so halt's.
Mir fällt gerade auf, dass im Prinzip ist das ja hier auch so ein bisschen was wie Früff. Frauen reden über Fußball, aber es ist quasi ein kleines Auswärtsfreundschaftsspiel.
Ja, siehst du mal, aber das ist ja sowieso, also das angestrebte Ziel kann ja nicht unterhalb von der Weltherrschaft liegen und von daher gesehen tragen wir das Format jetzt einfach überall hin.
Ja, man muss große Pläne schmieden.
Genau.
Und so, ne?
Ja.
Ja, dann lass uns mal überlegen. Ich habe, wie gesagt, so Themenblöcke vorbereitet und mir gar nicht überlegt, ob ich das so schlau gemacht habe, ob ich mir da fantastische Überleitungen reingebaut habe. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir haben uns ja gestern Abend schon kurz heiter ausgetauscht auf Twitter über Fußballsongs.
Ja.
Weil ich diese wunderbare Seite entdeckt habe, 45football.com von einem Züricher namens Pascal. Gerade habe ich es noch nachgeguckt und schon habe ich den Namen wieder vergessen. Wir tragen das nach. Er heißt auf jeden Fall mit Vornamen Pascal und er kommt aus Zürich und er hat eine fantastische Seite gebaut, bei der man, glaube ich, alle Fußballsongs so bis zu den also bis fast heute, sich anhören kann, aufgeteilt ganz säuberlich nach offiziellen Hymnen von Weltmeisterschaften oder Euros, von Clubs, von Europa, international. Also das ist eine Goldgrube an, nun ja, Gruseligkeiten und auch schönen Sachen.
Ja, auf jeden Fall, es hat so ein bisschen diesen Autounfall-Effekt, ne? Man kann irgendwie, man kann nicht aufhören ja, man entdeckt immer wieder was Neues. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, was ich jetzt gar nicht geschaut habe, ist, Torhymnen sind, glaube ich, nicht dabei. Das ist ja auch so ein Musikthema, an dem sich gelegentlich mal die Geister scheiden. Die reichen auch von nervig bis euphorisierend. Wie geht's dir damit so mit Torhymnen? Du hörst da wahrscheinlich häufiger mal welche, weil du mit Sicherheit auch regelmäßig auf Auswärtsspielen bist, was ich nicht ganz so häufig bin tatsächlich.
Also bei Mainz 05 hat man zuletzt ja tatsächlich nicht so häufig die Torhymne gehört. Und ich bin tatsächlich auch eher eine Heimstadiongängerin und bin nicht so viel auswärts dabei. Ich weiß, dass es mich auswärts dann oft irritiert, dass ich halt das Gefühl habe, das ist ja jetzt völlig falsch, weil es eben nicht, also das ist, was man gewohnt ist. Und in Mainz, bei Mainz 05 wird tatsächlich der Nahallamarsch eingespielt, was natürlich standesgemäß ist.
Gut, also ich meine, alles andere wäre auch überraschend.
Ja, genau.
Würde sich irgendwie falsch anfühlen.
Ja, irgendwie schon.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen, also ich glaube, es gibt, im Grunde genommen gibt es nur entweder halt populäre Musik oder Klassik. Dazwischen kenne ich, glaube ich, nichts. Lass mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Wir sind ja in Frankfurt mit Klassik bedient, und zwar mit der leichten Kavallerie von Franz von Suppé. Wer kennt die nicht?
Ja, genau.
Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, das ist so, sowieso wahrscheinlich würde man sich auch über, naja gut, über Egal vom Wendler würde man sich nicht freuen, aber über fast alles, wenn ein Tor für die eigene Mannschaft dabei rausspringt. Aber zum Beispiel St. Pauli finde ich, wo ich meine Zweitliga-Zuneigung hin verschenke, hat mit Blurs Song 2 natürlich irgendwie schon was Cooleres, sage ich mal.
Also lustigerweise, ich habe für sowas echt überhaupt kein Gedächtnis. Ich tue mich sowieso extrem schwer, damit mir irgendwie einen Namen oder so zu merken. Und obwohl, also Frankfurt ja jetzt wirklich ein Stadion ist, in dem ich auswärts wahrscheinlich mit am häufigsten war, einfach durch die Nähe. Obwohl ich ja immer dann mir erzählen lassen muss, dass angeblich die 05er alle nicht nach Frankfurt fahren. aber ich war tatsächlich schon sehr häufig in Frankfurt und leider Gottes auch schon bei Spielen, bei denen es für die Eintracht sehr häufig gerappelt hat. Aber wenn du mir jetzt gesagt hättest, überhaupt irgendwie nur, ist es klassisch oder ist es modern oder ist es irgendwie, keine Ahnung, ich könnte es überhaupt nicht sagen.
Ja, das geht mir natürlich ähnlich. Also ich bin zwar eben auch nicht oft auswärts, aber dann die Toren in den anderen vergisst man dann wieder. Bei St. Pauli weiß ich es eben, bei einigen anderen, aber da hört es eigentlich fast schon auf, muss ich auch gestehen. Ich habe natürlich jetzt auch nur nachgeguckt, was so in meinem Nahbereich, halbwegs Nahbereich stattfindet. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch zufällige Fußballhymnen, die irgendwie entstehen. Andreas Burani ist so ein Beispiel. Wo ich dann tatsächlich auch sage, aber das ist wahrscheinlich wie mit Urlaubssongs. Wenn da irgendwie eine gewisse Euphorie oder ein gewisses Gefühl mit verbunden ist, dann nimmt man so einen Song einfach auch nochmal anders wahr. Wenn man vorher dachte, das brauche ich jetzt nicht in meiner Playlist.
Ja, das stimmt. Da gibt's ja dann irgendwie so ganz schreckliche Vertreter, aber dann, wenn man im Stadion gerade hoch emotionalisiert ist und die werden eingedudelt, dann merkt man, dass es einen doch so ein bisschen mit hinwegzieht. Schlimm finde ich halt diese, die so sehr aus so Marketing-Gesichtspunkten geschrieben werden, gibt es ja mittlerweile auch. Dann stehst du plötzlich irgendwo im Stadion und dann kommt da irgendwie so ein sehr cleaner Pop-Kram irgendwie aus den Boxen, wo du dir so denkst, ja, ach nee.
Ja, das ist natürlich das Problem mit allem, was dann irgendwie sich vorher mal irgendwelche Marketingabteilungen ausdenken oder so. Insofern mag ich die zufälligen Sachen auch lieber oder auch so ganz schöne Geschichten wie, ich glaube, das war 2012, als die irischen Fans irgendwie 6 Minuten lang The Fields of Athenry gesungen haben und kein Kommentator mehr sprechen wollte, weil es einfach zu schön war.
Ja.
Und dann lernt man natürlich auch sowas kennen. Ich habe dann auch irgendwie mal nachrecherchiert, wo der Song überhaupt herkommt. Und der hat halt einfach auch irgendwie eine schöne Geschichte. Der ist in den 70ern geschrieben und handelt von der Hungersnot in Irland zwischen 1846 und 49. Da geht es halt um einen Vater, der Getreide stiehlt, um seine hungernde Familie zu retten und dafür nach Australien deportiert wird. Also,
okay.
Drastische Maßnahmen seinerzeit, halt eine bewegende Geschichte irgendwie, und das singen die im Stadion, das finde ich dann auch immer schön, wenn man über solche Ereignisse auch ein bisschen was entdeckt noch.
Das stimmt, ja. Negatives Gegenbeispiel finde ich, das war, glaube ich, nach irgendeinem Handballturnier damals, ne, als dieses, wenn ich jetzt wann dann im Handball, habe ich zumindest so abgespeichert, viel gespielt wurde, dass das dann plötzlich auch in alle Stadien exportiert wurde und egal wo du warst, haben die dann diesen Song irgendwie rausgehauen, wo ich immer so dachte, boah, bitte, also das muss ja jetzt irgendwie auch nicht sein.
Ja, im Fußball hat man sowieso das Gefühl, dass da viel stärker so popkulturelle Elemente quasi in eine andere Richtung wandern. Also das denken sich in Anführungszeichen Fans aus und das Marketing übernimmt es dann. Das ist da relativ stark, sicherlich auch in anderen Bereichen, aber ich meine, mir geht es zum Beispiel so, ich bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land, das war natürlich irgendwie nochmal einfach eine ganz andere Nummer. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil sich die Leute das so ein bisschen selbst erobert haben, hatte ich den Eindruck. Vorher waren alle so ein bisschen so, oh Gott, wie wird das laufen? Hoffentlich läuft die Orga. Gibt es hier wirklich No-Go-Areas? Benehmen sich die Fans und so weiter und so fort? Und dann war das halt wirklich eine Sommerparty irgendwie, selbst als wir rausgeflogen sind. Und ganz vieles von dem, was stattgefunden hat, hatte ich das Gefühl, hat sich dann später so hier La Mannschaft und DFB genommen, hat gedacht, so, das polieren wir jetzt mal fein auf für die nächste Gelegenheit. Und dann hat es halt natürlich fürchterlich genervt.
Ja, was bei denen marketingtechnisch irgendwie so abläuft, da macht man sich sowieso am besten keine Gedanken zu. Da machen sie sich ja offensichtlich auch selber nicht wirklich.
Ja, ich überlege, ob wir schon direkt einfach starten mit unseren Top-Rankings, die wir uns überlegt haben. Eins davon kommt nur von mir aus verschiedenen Gründen, aber eins davon haben wir gemeinsam vorbereitet, nämlich Songs über Fußball.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, wir machen das abwechselnd von hinten, also von Platz 3 bis 1.
Ja.
Und du fängst an mit deinem Platz 3.
Okay. Ja. Mein Platz 3 ist Nimm mich mit zum Spiel von Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Das ist ein sehr tolles Lied über Fußballgefühle, finde ich.
Ja, ich kannte das tatsächlich gar nicht. Das hattest du mir ja gestern schon verraten. Das habe ich mir natürlich dann auch deswegen angehört. Aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber das gefällt mir auch ganz gut.
Ich mag das auch sehr gerne.
Mein Platz 3 ist ein ganz anderes Genre. Das ist Der Tag wird kommen von Markus Wibusch.
Ah, verdammt, daran habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht, beziehungsweise das habe ich nicht unter Fußball-Songs, weil ich war so im Stadion gedanklich. Ja, das ist ein ganz, 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 ganz fantastisches Lied, finde ich sehr großartig. Ist ja witzigerweise auch so ein bisschen verwurstelt, weißt du ja dann vielleicht auch, ne, in meinem ersten 05-Krimi tatsächlich.
Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe es jetzt tatsächlich wieder vergessen, weil den Roman habe ich schon eine Weile gelesen, aber stimmt, ja.
Da siehst du mal, wie man manchmal irgendwie sich selbst auf dem Schlauch sitzt. Also weil da in die Richtung habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich war so rein bei Gefühle, Pathos, Stadion, Hymne. Aber ja, also das ist ein ganz, ganz fantastischer Song. Ich habe 2018 war das dann, glaube ich, war Ketka beim Heimspiel Knüphausen. Und das ist ja eigentlich ein Song von der Soloplatte von Markus Wibusch. Aber da haben sie dann eben als Top-Act Freitag oder Samstagabend dann auch als einen der späteren Songs eben den gespielt als Band. Und das war echt fantastisch. Da habe ich in der Wiese gestanden und habe irgendwie Rotz und Wasser geheult, weil ich so wichtig einfach auch finde, dass sie diesen Song gemacht haben. Also der ist wirklich absolut großartig und eigentlich auch in einer komplett eigenen Liga. Also wenn du den hast, hättest du ihn eigentlich dann natürlich auf den ersten Platz setzen müssen. Aber ich bin still, weil ich habe ja ihn da völlig vergessen jetzt tatsächlich.
Ja, so das ist halt echt die Schwierigkeit bei solchen Rankings, dass man kommt schnell auf eine Handvoll Songs, okay, dann wählst du noch 3 aus und dann ist die Frage, wie ranke ich die denn? Das ist manchmal unmöglich und das ist auch nicht immer ganz fair. Wahrscheinlich kriegst du einen Nervenzusammenbruch, wenn du meinen Platz 1 hörst, aber Fußball ist irgendwie nicht wie sonst Musik. Das ist auch ein bisschen losgelöst manchmal von Genres, die ich sonst so höre, weil man mit unterschiedlichen Genres und Songs und KünstlerInnen dann halt auch irgendwie bestimmte Dinge dann in Bezug auf Fußball verbindet.
Ja, definitiv.
Dann wäre jetzt dein Platz 2 an der Reihe.
Lachst du bestimmt herzlich, aber wie gesagt, ich war bei Hymnen und Pathos und Stadion. Mein Platz Nummer 2 ist Mainz 05, Liebe meines Lebens von den Rimini Piranhas.
Das sensationeller Bandname.
Ja, und also der Song ist auch großartig und vor allen Dingen, also ich glaube, für mich ist das deswegen so ein bisschen so ein Sehnsuchtslied, weil es halt auch so diese Textzeile gibt mit diesem nur auf Vaters Schultern konnte sie was sehen und ich finde das ja immer so ein bisschen so schade für meine eigene Biografie, dass ich tatsächlich eben erst, ja, als ich zum Studium gegangen bin, so richtig angefangen habe, mit Fußball, also vor allen Dingen mit Bundesliga. Ich habe vorher halt schon immer so die ja die großen Turniere geschaut und das meistens mit meinem Vater und habe auch ja viele Erinnerungen, die mit Fußball zusammenhängen, die ich mit ihm ganz intensiv verbinde. Er war auch derjenige, als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, den ich nach den Spielen immer angerufen habe. Und auch nach dem ersten Aufstieg war er der Erste, mit dem ich gesprochen habe. Und er ist dann aber leider 2005 gestorben und wir waren tatsächlich nie zusammen in einem Bundesliga-Stadion. Und das ist was, ja, was mir sehr leid tut, einfach, dass wir das irgendwie nicht mehr gemeinsam erlebt haben. Und so diese Vorstellung, dass man wirklich halt schon früh und als Kind anfängt, sowas irgendwie zusammen zu erleben, das hat so einen, obwohl ich es ja eben selber nicht hatte, das hat irgendwie für mich so eine nostalgische Romantik, hat dann, glaube ich, auch mit dazu geführt, dass ich wirklich sehr, sehr früh angefangen habe, den Sohn von meiner jüngeren Schwester mit 4 Jahren und ich glaube 2 Monaten mit ins Stadion zu nehmen, der jetzt genau diese Erinnerung eben tatsächlich hat.
Ja, das müsste ich jetzt vielleicht auch anfangen. Mein Neffe ist 3,5, es wird Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es bei meiner Nichte auch probiert, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, das Interesse müsste da gleich verteilt sein, aber die hat wirklich überhaupt keinen Zugang dazu. Die hat da gar keinen Bock drauf. Die fragt immer nach einer halben Stunde, wann es endlich vorbei ist und futtert sich dann einmal durch die Auslage im Stadion. Aber also für Fußball hat die echt überhaupt nichts übrig.
Ja, lustigerweise oder interessanterweise, da gibt es biografische Ähnlichkeiten. Mein Vater ist 2006 verstorben. Und ich habe tatsächlich auch erst als Ende des Studiums beziehungsweise eigentlich so richtig erst im Volontariat angefangen, ins Stadion zu gehen. Und mein Vater ist eigentlich auch Fußballfan, aber der ist nicht unbedingt ins Stadion gegangen, aber er wäre mit Sicherheit mit mir gegangen. Das haben wir aber auch irgendwie verpasst, das dann tatsächlich zu machen. Meine Mutter war so ein bisschen genervt vom Fußball, gar nicht, weil sie es blöd findet. Inzwischen hat sich das auch wieder ein bisschen geändert, aber die kommt aus einem völlig fußballverrückten Haus, die ist aus dem Rheinland. Meine Oma war FCK-Fan. Die hat das Wunder von Bern im Stadion gesehen. Da lief immer Fußball. Meine Mutter war so genervt davon, dass die davon mal ein paar Jahre lang tatsächlich also genug hatte, weil da sich auch alle Wochenenden darum gedreht haben.
Ja.
Und das findet man natürlich dann als Kind, glaube ich, nur so mittelangenehm.
Ich also den Hintergrund. Bilde mir ja ein, ich hätte es super gefunden, aber ich weiß natürlich nicht, wie ich als Kind darauf angesprungen wäre. Ich habe halt so diese sehr intensive Erinnerung bei der WM 90. Da war ich 11 und da habe ich die Spiele alle mit meinem Vater geschaut. Und da war es eben tatsächlich so, dass weder meine Mutter noch meine kleine Schwester sich da irgendwie für interessiert haben. Die Großen waren da schon raus aus dem Haus. Und das war dann halt so unser gemeinsames Ding. Und ich weiß halt auch noch, dass als dann das Turnier eben gewonnen wurde, dass wir dann mit dem Auto in die Stadt gefahren sind und da war irgendwie ganz viel los. Und ich habe das atmosphärisch, damals hat mich das halt als Kind total fasziniert. Das war so die erste Berührung mit Fußball.
Ja, damit sind wir, glaube ich, bei meinem Platz 2, oder?
Mhm.
Das ist jetzt auch tatsächlich eins der Genres, die ich angesprochen habe, die ich sonst eigentlich gar nicht so viel höre, aber wo ich einfach ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie geht das an mich. Und zwar ist das Frankfurter Jungs von Casanova und Fuego Fatal. Und das mag ich deswegen, obwohl ich sonst mit Deutschrap so hier und da meine Probleme habe, weil ich halt, also zum einen natürlich mal gar nicht Zielgruppe bin und zum anderen, das ist jetzt auch nicht gerade so eine feministische Veranstaltung.
Nee, leider Gottes.
Das so auszudrücken.
Ganz genau.
Aber die haben zumindest in der ersten Zeile drin Frankfurter Jungs und Frankfurter Mädchen.
Mhm.
Rechne ich Ihnen zumindest mal an, wie das sonst aussieht. Mit ehrlich gesagt, sonst habe ich von denen jetzt nicht so wahnsinnig viel auf dem Schirm zugegebenermaßen, aber ich mag einfach den Song, der hat einfach wirklich totale Energie. Den kann ich einfach, den fühlt man irgendwie einfach so energetisch, den mag den gerne.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch wenn es jetzt natürlich weg ist, so von allem, was ich vereinsmäßig mir selber zurechne, aber genau, kenne den natürlich auch, ja.
Jetzt wird's spannend, jetzt kommt der Platz 1 von dir.
Genau. Ja, also wenn ich nachcasten könnte, würde ich dann jetzt tatsächlich deinen Platz 3 noch hochziehen. Nein, aber vorhin, also so in dem Hymnengedanken, ist tatsächlich mein Platz 1, Fußball ist immer noch wichtig, von Fettes Brot mit Bela B., Carsten Friedrichs und Markus Wiebusch. Da gibt es ja dann mehrere Klammern, ne? Also Carsten Friedrichs, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Markus Wiebusch hatten wir dann eben auch schon mit Der Tag wird kommen. Ich mag den Song wirklich unglaublich, weil der bei mir total funktioniert. Und ich glaube, das macht's aus, dass ein Song für einen selbst eben gut ist. Ich glaube, oder auch, ja, dann wahrscheinlich auch mit einer weniger subjektiven Sicht gut ist. Ich kann noch so satt sein von Fußball und ich kann noch so genervt sein von allem, wenn ich den Song höre. Dann wird irgendwas in mir berührt, was mir so signalisiert, genau das eben. Aber Fußball ist immer noch wichtig und das klingt natürlich gerade in der aktuellen Zeit immer auch ein bisschen ambivalent zu sagen, Fußball ist wichtig, aber es hat gar nichts damit zu tun, Fußball gesellschaftlich wichtiger zu nehmen als andere Bereiche. Da bin ich überhaupt keine Freundin von, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass Fußball wichtig ist als so eine emotionale Kraft eben für die Leute, die mit Fußball was verbinden, was ja dann oft auch sehr über den Sport noch hinausgeht. Und also das rührt dieses Lied bei mir total und das funktioniert wirklich in jeder Situation. Ich kriege da sofort feuchte Augen.
Ja, den Song hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, ist aber tatsächlich auch gehört in so eine Aufzählung irgendwie auch rein. Ja. Also ich würde auch, Fußball ist immer noch wichtig, kann man ja auch, das kommt ja so ein bisschen drauf an, wie man das weiterdenkt. Fußball ist immer noch wichtig, auch wenn es gerade nicht so geht, kann man, also wenn es gerade vielleicht noch ein paar andere Prioritäten gibt oder geben sollte, so kann man das ja auch denken. Also ich finde das gar nicht so, will es gar nicht so ausschließlich sehen, auch wenn sie es vielleicht in dem Moment anders gemeint haben. Ja. Aber Fettes Brot sind ja auch tendenziell eher auch, finde ich, Künstler, die auch für Zwischentöne zu haben sind oder für Zwischentöne stehen.
Das stimmt. Und du? Was ist dein erster Platz?
Ja, das ist vielleicht auch was auch auf eine Reihe peinlicher Lieblingssongs gehört. Aber wie gesagt, Fußball und Musik, das ist losgelöst von anderen Dingen. Das gleich als Disclaimer vorneweg. Mein Platz 1 ist tatsächlich Three Lions von Adil, Skinner und Lightning Seed.
Ehrlich, und das aus Frankfurt kommend.
Ja. Ja. Ja, das ist einfach, erstens mal ist es unglaublich komisch. Ich kann das auch auswendig mitsingen, es ist einfach witzig. Und dieser englische Humor und dieses sich selbst und nicht so ernst nehmen, das mag ich an dem Song einfach.
Ja, das stimmt.
Und da ist es einfach immer wieder eine catchy Melodie, das ist einfach ein Ohrwurm. Das geht allerdings für viele der Gruselsongs auch, die ja auch noch kommen.
Ja, das ist eben genau der Punkt, ne? Also viele von denen, das kriegst du ja nie wieder aus dem Kopf. Da musst du dir ja jede Gehirnwindung einzeln desinfizieren, weil die natürlich schon oft so einen Ohrwurmcharakter eigentlich haben, gegen den du dich nicht so richtig wehren kannst. Das ist das Fiese.
Ja, und das muss man auch zu der Seite von Pascal aus Zürich zu 45football.com noch sagen. Der schreibt fantastische Texte zu den einzelnen Songs dazu. Also so kleine Infoschnipsel. Das macht es noch zusätzlich sehenswert. Ich hau einfach jetzt mal an der Stelle meine gruseligen Fußballsongs hinterher.
Mach mal, ich bin sehr neugierig.
Vielleicht hast du ja zufällig was von den Sachen gehört, von denen ich jetzt was erzähle. Und zwar, mein Platz 3 ist Der Mann mit der Mütze, Udo Jürgens und die Fußballnationalmannschaft.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich vorhin auch noch gehört und dachte, aber das ist ja fast dann, da geht es ja dann sehr dezidiert um eine Person, ne, um Helmut Schön. Und dann fühlt man sich ja fast so ein bisschen gemein, wenn man sagt, das ist aber ein fürchterlicher Song, weil da ja jemanden würdigen soll, aber über den bin ich tatsächlich auch.
Das hat er auch vielleicht nicht verdient.
Ja, dachte so, wow, okay, sowas gibt's also auch.
Das hat Helmut Schön vielleicht wirklich nicht verdient. Also das ist der Abschiedssong für den Teammanager Helmut Schön gewesen. Genau. 1978 ist rausgekommen. Auf der LP Buenos Dias Argentina, bei Udo Jürgens and the German National Team. Schön announced his retreat before the World Cup. Mhm. Das ist der Text dazu. Und da ist auch das Plattencover abgebildet. Pascal sammelt ja vor allen Dingen Vinyl. Und das ist wirklich zauberhaft. Ein Fußballstar kennt keinen Schmerz, gibt es ja noch als Untertitel. Es ist ein, also wirklich, es ist Gold.
Mhm.
So, mein Platz 2 auf dieser fantastischen Liste ist eigentlich kein Song, der von Fußballern gesungen wird. Es ist auch ein Fußballsong. Und er trägt den schönen Titel Rambazamba von Dimalidos.
Nie gehört.
Es ist auch wirklich, du kippst vom Stuhl. Da lese ich jetzt auch nur kurz mal den Text zu, den er dazu geschrieben hat. A classic example for a 1970s German football record. The title Rambazamba means a fuss or an uproar or something in a positive, spectacular sense, while the song is just the opposite. But I love the sleeve. Und auf diesem Cover, das meint er wohl, ist ein Fußball abgebildet und unten drunter steht eine Mütze voller Übermut. Das ist einfach erschütternd in seiner.
Ja, auf jeden Fall.
In seiner Gruseligkeit. Und der absolute Platz 1, wobei ich zugebe, dass ich nicht alle Songs, ich glaube, für Deutschland sind das irgendwo um die 180. Das ist ziemlich weit. Ich glaube, wir sind knapp hinter England mit Fußballsongs. Also wir sind ziemlich weit vorne. Man kann sich da auch anschauen, wie viele Songs aus den einzelnen Ländern es gibt. Das ist natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind ja vor allen Dingen auch ältere Sachen. Aber es gibt, glaube ich, die Tendenz schon deutlich vor. Und mein Platz 1 ist Sepp Maier, die bayerische Lorelei.
Oh Gott.
Das ist wirklich ein Albtraum in Tüten. Und hier ist der Text zu diesem Song After Franz Beckenbauer and Gerd Müller. Keeper Sepp Maier wanted to be a football popstar as well. Make sure you really want to listen to this. Das kann ich nur, also da müsst ihr euch, ich verlinke das alles in den Shownotes, da müsst ihr euch wirklich brace yourselves. Dieses, also, ja. Das ist keine Körperverletzung.
Genau, man muss sich wirklich einmal sehr viel Zeit dafür nehmen und dann gibt es sehr viel zu lachen und aber auch sehr viel zu gruseln. Und wie gesagt, hinterher Desinfektionsmittel in die Ohren kippen.
Das kriegst du dann nie wieder raus. Oder du musst dir dann irgendwie zum Schlafen irgendwie Kopfhörer aufsetzen, der Easy Listening oder Free Jazz oder sowas spielt. Sonst wird es nichts mehr mit einer geruhsamen Nacht.
Ja.
Ja, so viel zumindest so auf meinem Zettelchen, meinem Laufzettelchen zum Themenblock Fußball und Musik. Gibt es Wichtiges zu ergänzen aus deiner Sicht?
Nee, nicht wirklich. Ich habe gerade überlegt, wo ich das vor einer Weile auch mal in einem Podcast gehört habe. Da ging es eben genau um die Geschichte mit den Spielern und den Songs, die sie aufgenommen haben oder auch den Teamoffiziellen und so. Und da war dann die Begründung dafür, dass das wohl tatsächlich so eine finanzielle Geschichte war. Ich hatte ja immer gedacht, also natürlich haben die wahrscheinlich zu diesen Zeiten auch immer Geld damit verdient. Ich hatte ja trotzdem immer eher gedacht, dass das mehr so ein Marketing-Tool oder eben auch so ein, ja, für die damalige Zeit vielleicht halt so ein Weg der Selbstdarstellung, aber war wohl schon auch sehr klar finanziell getrieben. Ich komme aber leider gerade nicht mehr drauf, wo ich dazu letztens was gehört habe. Wenn es mir wieder einfällt, reiche ich es noch nach, dann können wir es ja vielleicht in die Shownotes packen.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, ich meine, das sind natürlich auch alles Songs aus Jahren, wo die Vermarktung, wo Fußballer sich noch nicht selbst vermarktet haben über ihre Bildrechte oder sonstige Dinge. Also von daher scheint es mir auch nicht ganz unlogisch, der Hintergrund.
Ja, oder Schuhe in 47 Farbschattierungen.
Ja, ihre eigenen Modelinien. Wüsste ich zumindest nicht, dass es das gegeben hat. Hm. Mir fällt noch eine Sache zum Nachreichen zum Themenkomplex Musik ein, und zwar Pelé erweist sich als wirklich hervorragender Sänger. Also ich habe ein paar Sachen angehört, die der gemacht hat, und das ist wirklich richtig gut.
Okay.
Also bei all den gruseligen Dingen, die wir hier besprochen haben und Fußballern, die man gerne Fußball spielen sieht und sah, aber die auf gar keinen Fall singen sollten, das kann man von Pelé nicht sagen.
Ha.
Also der hat wirklich, das suche ich auch nochmal raus, das habe ich nicht in meine Liste gepackt, glaube ich, obwohl das als auf der Positivliste stehen könnte.
Mhm.
Er hat wirklich eine angenehme Stimme und hat auch ein paar richtig schöne Platten zusammen mit anderen Künstlern gemacht. Das muss man ihm lassen. Wollen wir zuerst über Fußballfilme sprechen oder lieber über Bücher? Das überlasse ich jetzt dir.
Och, dann lass uns doch gerne mit Büchern anfangen.
Okay. Also, ich sag mal einfach, was ich aktuell gelesen habe zum Thema. Ich glaube, dieses Jahr, also mein Jahr hat, glaube ich, begonnen in Bücher lesen oder... Das habe ich zwar zugegebenermaßen 2019 schon angefangen, ist aber auch ein dickes Buch, war der zweite Teil von Football Leagues.
Mhm.
Auch sehr, sehr lesenswert. Allerdings, das ist schon auch also das erste Buch las ich so ein bisschen fluffiger, sage ich mal, weil es auch nicht so viel Themen hatte, die wirklich hochkomplex waren. In das zweite Buch haben sie schon sehr viel Themen reingepackt, die sehr, sehr lesenswert sind, auch akribisch aufgearbeitet. Aber das las ich dann entsprechend auch nicht so auf dem Sofa abends weg, weil man dann manchmal einfach auch nochmal selbst was nachrecherchiert oder so. Aber das fand ich sehr, sehr lesenswert.
Ist ja tatsächlich von den Themen her auch so, finde ich, dass du dann so vom Hundertsten ins Tausendste kommst. Ne? Du fängst dann an, da Sachen zu lesen, dann willst du dazu nochmal wieder nachrecherchieren und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden.
Total. Aber
auch, dass sie es so aufbereiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat auf mich auch, also diese ganze Football Leagues-Geschichte inklusive eben der jetzt inzwischen zwei Bücher, hat schon echt bei mir einen nachdrücklichen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Auch, also was so im ersten Buch waren ja sehr stark auch so Transfergeschichten ein Thema. Und dieses ganze Beraterbusiness, das ist schon echt, ich denke, das sollte man wissen als Fußballfan. Was man daraus macht, ist eine andere Frage, aber ich denke, man sollte das echt gelesen haben.
Ja. Ja, ich habe zuletzt als Fußballbuch tatsächlich eine Biografie gelesen, nämlich Thomas Tuchel von Daniel Meuren und Tobias Schächter, was ich tatsächlich auch sehr gerne gelesen habe. Das erschien im Verlag Die Werkstatt, den Daniel Meuren, den kenne ich auch schon lange, weil der eben als Journalist sehr lange auch Mainz 05 begleitet hat und man sich da immer so über den Weg gelaufen ist. Und war aber natürlich also schon deutlich früher dabei als ich und hat eben auch schon die Ära Tuchel sehr intensiv begleitet. Und ich fand es, also selbst wenn man das viel schon mitbekommen hat, was damals, wie das damals alles so gelaufen ist, fand ich es auch auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Ja, weil nochmal so Zusammenhänge aufgezeigt werden und weil er auch so die Übergänge zwischen den verschiedenen Vereinen irgendwie nochmal so ganz gut beschreibt. Und weil ich bei Tuchel immer so ein bisschen das Gefühl habe, durch diese Dortmund-Geschichte, wo es eben nicht so funktioniert hat, ist von dem bei vielen Leuten so ein sehr negatives Bild hängen geblieben, was ich also sehr bedauere, ehrlich gesagt, also weil ich ihn so nicht wahrgenommen habe. Klar kann man irgendwie nicht dann einschätzen oder weiß man nicht, was eben bei einem anderen Verein vielleicht schiefgelaufen ist, aber also für Mainz war der sicherlich fast umfänglich ein Segen. Und ich finde so dieses dann zu sagen mit, ja, aber der ist halt charakterlich schwierig. Also ich meine, klar hat jeder von uns nun mal seine positiven und negativen Charaktereigenschaften, aber viel von dieser vermeintlichen Schwierigkeit wurde bei ihm ja daraus gezogen, dass man halt gesagt hat, er hat keinen Bock, sich auf diese ganze Arbeit mit den Medien so einzulassen, wie man sich das natürlich als Journalistin wünscht. Aber das ist irgendwo, finde ich, auch nachvollziehbar, wenn man sagt, ich sehe meine beruflichen Schwerpunkte woanders. Und ja, ich fand, also aus meiner Sicht ist das Buch ihm sehr gerecht geworden. Das habe ich sehr gerne gelesen.
Ja, Trainern hängt natürlich einfach auch extrem viel. Ne? Wer mir so als Trainer auch immer eindrücklich, also ich glaube, das war wahrscheinlich einer der ersten so fast schon popkulturellen Stars im Trainerbereich. Weil Trainer sind immer schon Thema gewesen, natürlich, und sehr stark auch im Medienfokus. Aber für mich war das irgendwie Jürgen Klopp, weil der natürlich auch sehr zugänglich ist und weil der auch so sensationelle Interviews mit Arndt Zeigler zusammen gemacht hat. Mhm. Zu Dortmund-Zeiten schon. Also das Interview, was auf YouTube wahrscheinlich auch schon irgendwie im 6-7-stelligen Bereich Klicks hat oder Views hat, was sie gemacht haben, als sich offenbar jemand bei Arndt Zeigler beschwert hat oder mehrere Leute, dass sie zu oft über Dortmund reden. Ja. Man hat dann quasi kritisches Interview mit ihm gemacht. Das ist so unfassbar lustig. Das gucke ich mir immer noch umso an.
Ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Ja, ich meine, auf den hat man natürlich aus Mainzer Sicht auch nochmal einen speziellen Blick. Ich finde es bei ihm echt krass, wenn du siehst, ja, wie lange die Vereine brauchen, um darüber hinwegzukommen, dass er nicht mehr da ist. Also man merkt das in Mainz ganz stark, dass immer, wenn es Schwierigkeiten gibt und also die aktuelle Phase ist ja nun mal keine besonders positive, dass also viele so von den Fans sofort irgendwie anfangen, nach ja, Jürgen Klopp zu schreien, als würde der jetzt in Liverpool alles hinschmeißen, um irgendwie nach Mainz zu kommen und da wieder die 05er zu trainieren, ist auch so ein bisschen süß, ehrlich gesagt. Und also ich würde mal sagen, in Dortmund gerade so auf der verantwortlichen Ebene, die sind da sicherlich also auch noch überhaupt nicht drüber hinweg, dass sie eben nicht mehr mit einem Jürgen Klopp einfach so als Person auch da arbeiten können. Das war natürlich dann die Schwierigkeit, die Thomas Tuchel auch häufig hatte, ne, dass die Leute nach dem Weggang von Kloppo sowohl in Mainz als auch in Dortmund halt so eine krasse emotionale Leerstelle hatten und irgendwie die Erwartung, dass Thomas Tuchel die füllt, und da ist er halt einfach überhaupt nicht der Typ für.
Und, ja, es ist schon krass, was an Trainern quasi, was auf Trainern so lastet, ja. Die das ja nicht alleine machen, aber natürlich einfach so, das ist so ein bisschen wie der Sänger einer Band oder die Sängerin. Die fangen das halt alles ab, auch wenn da noch eine gesamte Gruppe im Hintergrund steht.
Hinten dran steht, ja, das stimmt. Ja, da sind die Anforderungen teilweise auch ein bisschen drüber tatsächlich. Ich meine, in erster Linie sollte es ja mal um das gehen, was auf dem Platz passiert, logischerweise, aber es ist halt schon eine sehr große Sehnsucht danach da, dass das dann auch so ein emotionaler Lautsprecher ist. Und bei Kloppo wiederum finde ich es lustig, dass der ja in der Dortmunder Zeit durchaus auch teilweise sehr, sehr kritisch gelesen wurde, ne, von wegen irgendwie der Wut Klopp und wie er da irgendwie, gab so diese Fotos, wo man so den Eindruck hatte, er beißt gleich einem Schiedsrichter den Kopf ab, fand ich damals dann tatsächlich auch oft sehr hochstilisiert, aber das ist mittlerweile komplett raus und jetzt ist es irgendwie überall so heilsbringermäßig. Und dadurch ist er, also er ist sehr präsent, finde ich. Ich musste am Wochenende sehr lachen, als ich das Liverpool-Spiel im Fernsehen geguckt habe. Und dann ist es ja manchmal so bei den Bezahlsendern, dass das Bild dann vorübergehend so eingerückt wird und du links und unten noch so einen Werbebalken hast. Und da war halt bei dem Liverpool-Spiel echt gerade Klopp im Bild. Und links nebendran wurde halt so als Werbung irgendwas eingespielt, wo er eben die Werbefigur ist. Und dann hast du ihn echt so doppelt gehabt. So, weil er halt, das hat so diese Präsenz, die er mittlerweile hat, ganz gut symbolisiert, fand ich.
Ja, Klopp ist schon echt ein spezieller Typ.
Ja.
Ich habe meine ganzen Fußballbücher, ist mir gerade aufgefallen mit Blick auf mein Bücherregal. Ich musste hier ein bisschen umräumen. Hier mussten Bücher raus. Und jetzt habe ich meine Fußballbücher tatsächlich ins Wohnzimmer verlegt. Okay. Da hätte ich jetzt nochmal einen Blick drauf werfen können. Aber ich habe tatsächlich auch bislang zumindest mehr so Sachbücher als Fiktionales, muss ich sagen. Da habe ich jetzt dieses Jahr mehr gelesen. Angefangen mit dem, mit deinem Krimi, mit dem Mainz 05 Krimi im Schatten der Arena, Jozin 1 sozusagen. Und Vergiftete Hoffnung kam ja jetzt im Sommer raus. Ist auch Corona zwischen in die Lesereise geraten, vermute ich mal, wie bei fast allen.
Genau, ich habe tatsächlich glücklicherweise hier mit so einer lokalen Brauerei, die auf demselben Gelände sind, wie auch das Fanhaus Mainz Kühnkunst-Rosen, die und das Fanhaus zusammen haben noch eine Premiere mit mir gemeinsam organisiert, weil die Premiere war am 11. September, genau, über das Datum haben wir nämlich noch ein bisschen diskutiert, ob man das irgendwie so machen kann. Und war im Freien. Und das ist also, die haben dann einen großen Biergarten, war dann witzigerweise auch derselbe Abend, an dem das Pokalspiel der 05er lief. Dann haben die parallel vorbereitet, haben vorm Fanhaus in dem kleineren Teil des Biergartens eben aufgebaut, um das Spiel dann später zu schauen. Und vorher am frühen Abend war eben in dem größeren Biergartenteil bei der Brauerei drüben, war die Premierenlesung, und dadurch war es tatsächlich möglich, mit Abstand und mit allem da so 50, 60 Leute dann doch zu setzen. Das war sehr, sehr schön. Also weil wenn man so ein Buch, also erstens mal muss man sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass es in solchen Zeiten tatsächlich erscheint wie geplant. Kenne es von vielen KollegInnen auch, dass tatsächlich Erscheinungstermine jetzt erstmal verschoben wurden, teilweise auch auf unbestimmte Zeit. Also war ich sehr froh, dass das durchgegangen ist. Wir waren aber natürlich auch schon relativ weit. Und zum anderen dann so eine Premiere haben zu können, war natürlich schon sehr wertvoll, weil es ja einfach immer, ja, also ich finde, du brauchst so den einen Abend, wo du es einfach mal auch spürst, was da passiert ist, dass eben einfach wieder ein neues Buch draußen ist. Das ist schon immer noch eine große Sache, finde ich. Aber natürlich die Lesungen sonst wären hauptsächlich dann jetzt im Herbst gewesen. Und die sind tatsächlich, also gerade jetzt im November hätte ich 3 gehabt und die sind dann jetzt natürlich alle ausgefallen. Also vollkommen nachvollziehbarerweise, keine Kritik an der Stelle, aber es ist natürlich trotzdem als Autorin sehr, sehr schade, wenn man eben diese Lesungen dann so wie geplant nicht machen kann.
Ja, schwierig, das kann man ja auch nur begrenzt nachholen. Das gibt ja quasi wie so einen Rückstau Das,
ja, also das kann man, glaube ich, wirklich getrost einfach abhaken, weil das erscheinen ja weiter und neue Bücher und die Leute fangen ja jetzt dann nicht an. Also erstens mal ist, finde ich, noch überhaupt nicht raus, wann sowas irgendwie wieder ja problemloser möglich ist. Und zweitens fangen die Leute dann ja nicht plötzlich an, dreimal die Woche abends zu einer Lesung zu gehen, sondern dann kommen halt wieder neue Bücher raus und das muss man dann jetzt, glaube ich, einfach so hinnehmen. Dann habe ich halt mit dem Buch eine Lesung gehabt. Ist natürlich sehr schade, aber also für den Moment, ja, habe ich das jetzt für mich einfach so abgebucht, dass ich halt froh bin, dass es da ist und dass ich auch sehe, dass es irgendwie, ja, dass es Reaktionen gibt, aber dass es halt dann jetzt, also lesungstechnisch, da wahrscheinlich nicht viel passieren wird, leider.
Ja. Deine Heldin Jo Zinn ist ja auch Journalistin. Das ist zumindest eine Parallele. Gibt es noch mehr?
Haha, das ist natürlich eine beliebte Frage, ja. Also erstmal vielleicht kurz zu der Geschichte, dass sie Journalistin ist. Ich hatte mir damals bei dem ersten Teil halt überlegt, ich wollte nicht so eine klassische Polizeiarbeit, weil ich das für mich persönlich nicht so spannend finde, weil ich immer so das Gefühl habe, auch so in Tatorten und so, da wird ja viel irgendwie quasi draufgelegt. Also erstmal ist Polizeiarbeit ja schon viel, viel trocken und viel Recherche, glaube ich, bei solchen Geschichten. Zum anderen finde ich es auch immer eigentlich ganz gut, wenn man, ja, wenn man über Dinge schreibt, mit denen man sich auskennt. Und klar, Polizeiarbeit habe ich auch bei beiden Teilen auch Recherchegespräche gehabt, aber um jetzt also das so komplett an einem Polizisten festzumachen oder einer Polizistin, hätte man das sicherlich nochmal ausführlicher machen müssen. Und dann hast du, finde ich, als nächste Möglichkeit so einen Privatermittler, was aber natürlich, ja, also wäre sicher eine Möglichkeit gewesen, ist aber ja auch nochmal weit weg so von meinem eigenen Erfahrungshorizont und ich fand Journalistin eigentlich ganz passend, weil das natürlich ja auch ein Job ist, wo man in Recherche, Arbeit drin ist sowieso. Und wo dann dieser Sprung, glaube ich, zu sagen, ich recherchiere jetzt nicht für einen Artikel, sondern ich recherchiere eben für einen Fall, gar nicht so groß ist. Und so hatte, also so ist quasi die Idee geboren worden, eine Journalistin tatsächlich da reinzuschicken. Was jetzt die Gemeinsamkeiten angeht, also sie hat natürlich auch Katzen. Im ersten Teil ist es ein Kater, im zweiten Teil kommt dann noch eine zweite Katze dazu. Das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Ansonsten ist es fast immer so ein bisschen schwer zu sagen. Also ich glaube, dass die meisten Figuren, die ich schreibe, Elemente haben, die ich von verschiedenen Personen und sicherlich dann teilweise auch so aus meinem Umfeld mir zusammenbaue. Also sicherlich gibt's bei Jo Facetten, die man bei mir auch finden würde. Es gibt aber auch bei anderen Figuren Facetten, die man bei mir auch finden würde, wo vielleicht LeserInnen jetzt weniger direkt drauf kommen. Und umgekehrt ist es so, dass Jo eben nicht nur Züge hat von mir, sondern eben auch Züge von anderen Leuten aus meinem Umfeld. Also es ist immer wie so ein Baukasten, würde ich sagen, dass ich aus Charaktereigenschaften, die ich wahrnehme, mir dann eben eine Romanfigur zusammen baue.
Ja, ich muss sagen, im zweiten Buch ging es mir noch viel stärker so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist positiv gemeint, aber da ging sie mir am Anfang tierisch auf die Kette. Dann nervt die furchtbar, man denkt sich, das darf doch nicht wahr sein. Aber das ist einfach, ich meine das insofern positiv, als dass diese Figur für mich total lebendig wirkt dadurch. Das ging mir bei den anderen Büchern, die ich gelesen habe, die ich auch noch erwähnen möchte, die fiktionalen Sachen, tatsächlich nicht ganz so. Die haben ihre eigenen Stärken. Ist auch immer ein bisschen schwierig, Bücher zu vergleichen. So unten, also das, nur weil sie halt auch das Thema Fußball als Rahmen haben. Aber das fand ich tatsächlich bei deinen beiden Büchern jetzt am stärksten. So im ersten Teil ist so ein bisschen so eine Rampe, habe ich das Gefühl. Und im zweiten ist sie so voll da. Mhm. Für mich. So ging mir das. Ich weiß nicht, was du an Feedback so bekommen hast oder wie es dir auch damit ging vom Schreiben. Ein Schreibprozess, der natürlich ja ein bisschen auseinanderliegt, das kann man vielleicht dann gar nicht so sagen, wie ich das als Konsumentin oder als Leserin sehe.
Also, was ich echt erstaunlich finde, ist, dass sehr viele LeserInnen mir rückmelden, dass sie Schwierigkeiten mit ihr als Figur haben. Also es kommt auch tatsächlich total viel positives Feedback und Leute, die sagen, sie können sich mit ihr identifizieren oder sie finden sie irgendwie super und spannend. Und ja, also das Schönste finde ich immer, wenn jemand schreibt, das ist wie wenn man im zweiten Teil eine alte Freundin wieder trifft. Das kam tatsächlich sehr häufig, aber es kommen auch viele Rückmeldungen, dass die Figur also richtiggehend unsympathisch ist. Was also ich natürlich so nicht empfinde, weil sonst hätte ich sie ja nicht geschrieben. Ich finde sie, sie ist kantig, sie ist auch in vielen Situationen kompromisslos. Ich habe nach dem ersten Teil sehr viele Nachrichten von Männern bekommen, die mir geschrieben haben, das sei kein Frauensex, den ich da beschreibe. Also weil es gibt ja eine relativ explizite Szene, wo sie da eben ihren, also erstmal als One-Night-Stand gedachten, da möchte ich jetzt nicht verraten, wen, also weil vielleicht hat es ja jemand noch nicht gelesen. Und um die Szene gab es tatsächlich im Lektorat auch ein bisschen Diskussion, weil halt also die Lektorin so im ersten Zug irgendwie meinte, sie findet das pornografisch und sie findet, das kann man so einem klassischen Regio-Krimi-Leser-Publikum irgendwie nicht zumuten. Regio-Leser-Publikum, so rum. Nein, Quatsch, Entschuldigung, Regio-Krimi-Publikum, was ist denn los? Genau, und dann ging das so ein bisschen hin und her, auch noch mit dem Verleger, der dann aber mit mir übereingestimmt hat, dass diese Szene tatsächlich total wichtig ist für die Figur, weil sie ja am Anfang sehr deutlich eben überhaupt niemanden an sich ranlassen kann emotional, außer ihrem Kind, also und eben dieser Großmutter, mit denen sie sehr enge emotionale Beziehungen hat, aber ansonsten schottet sie sich ja relativ ab mit ihren Gefühlen und es fällt ihr schwer, da Verbindung zuzulassen. Und auf der körperlichen Ebene kann sie es in der Situation dann aber eben. Also das heißt, das ist quasi der Einstieg und damit öffnet sich ja dann auch die Tür, um mit dieser Figur tatsächlich eine emotionale Verbindung zu haben. Aber das ist halt was ihr deutlich schwerer fällt. Und lustigerweise habe ich viele Rückmeldungen bekommen, tatsächlich von Männern, die zum einen geschrieben haben, sie hätten das Buch sonst weiter verschenkt, aber jetzt nicht mehr. Ich dachte, okay, ja, alles klar. Und auch sehr, also so sehr belehrend, Frauen hätten so keinen Sex. Und vor allen Dingen hätten Frauen so keinen Sex, kurz nachdem sie einen Verlust erlebt haben, weil ja also ganz zu Beginn des Buches eben ihr bester Freund stirbt, wo ich mir dann so denke, ist ja interessant, dass ich mir jetzt von irgendwelchen Typen erklären lassen muss, wie Frauen Sex haben. Ich meine, ich könnte da ja jetzt also mal ein bisschen aufklären, wirken und ihnen ein bisschen was dazu erzählen, aber habe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig Lust.
Eigentlich geht euch das im feuchten Kehricht an.
Ist so, also dieses Selbstbewusstsein als Mann, mir, die ich ja nun eine Frau bin, zu sagen, dass der Sex, den ich da beschreibe, kein Frauensex ist. Also was immer man sich dann auch unter Frauensex vorstellt. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Das fand ich jedenfalls sehr belustigend. Und es gibt Frauen, die große Probleme mit ihr haben, weil sie sagen, die ist zu hart und tatsächlich, wo ich überhaupt nicht mitgehen würde, auch Frauen, die sagen, sie ist sehr verantwortungslos, auch im Umgang mit ihrem Kind. Und das würde ich also echt sehr weit von mir oder auch von ihr weisen, weil sie kennt ja ihre Stärken und ihre Schwächen und sie kennt eben auch sehr gut ihre Schwächen. Und ich finde, dass sie sehr gut darin ist, eigentlich ihr Kind vor diesen Schwächen zu schützen. Und dass man sieht, dass sie eigentlich für dieses Kind auch immer versucht, über sich hinauszuwachsen. Es gibt ja auch die Szene mit ihrer Großmutter, wo sie der Großmutter also sagt, was sie alles an sich quasi verbessern möchte, ihrem Kind zuliebe, wo die Großmutter dann sagt, du musst es dir zuliebe machen, weil nur dann wird's funktionieren. Und dann profitiert das Kind natürlich auch davon, aber du kannst nicht sagen, ich stelle jetzt diese und jene negative Eigenschaft ab für das Kind, sondern du musst es für dich selber so wollen, dass du es schaffst und dann ist es für alle gut.
Ja, diese lebensluge Großmutter ist ja auch eine sehr wichtige Figur, aber ich habe das auch tatsächlich so empfunden, dass sie ihr Kind wirklich über alles liebt und eine Menge Dinge vor allen Dingen tut, um es zu schützen, auch sich dann auch über sich selbst hinauszuwachsen an Stellen, wo sie es alleine, ohne dass die Verantwortung für das Kind vielleicht nicht getan oder nicht geschafft hätte. Also, und die dass ich anfangs gesagt habe, die ging mir da tierisch auf die Ketten. Im positiven Sinne ist halt wirklich so, dass ich ihr Verhalten total nachvollziehen kann. Das ist irrational, aber es hat halt eben mit Emotionen zu tun und mit dem Unvermögen, eine Entscheidung zu treffen, die oft, und also das erlebe ich tatsächlich dann häufiger mal auch bei Frauen, mit dem Gefühl, ich weiß nicht, wie ich die Situation lösen kann, also riskiere ich, dass die irgendwo aufknallt, weil dann ist die Entscheidung wenigstens getroffen.
Ja, und ehrlich gesagt, ich bin überhaupt keine Freundin davon, dann diese Geschlechterklischees, die oft angelegt werden, quasi noch irgendwie weiterzudenken. Dennoch habe ich den Eindruck, dass das Urteil, was da über Jo gefällt wird, oft insofern super ungerecht ist, als es klassisch ein Urteil ist, was man eben so über Frauen fällt. Weil wenn du dir die Figur mal als Mann denkst, der also neben seinem Job und mit dieser schlimmen irgendwie familiären Vorgeschichte und so weiter ist, dann also trotzdem noch schafft, so für sein Kind irgendwie da zu sein und der dabei halt manchmal irgendwie saufend oder irgendwie vögelnd über die Stränge schlägt und halt irgendwie einen riesen Maul hat, der würde ganz anders gelesen und wahrgenommen. Also das ist schon für mein Empfinden so, dass man viele Dinge an ihr kritisiert, so unter dieser Herangehensweise, das macht eine Frau so nicht oder das sollte eine Frau nicht so machen. Also da ist so eine unheimliche Erwartungshaltung irgendwie drin. Und interessanterweise habe ich mittlerweile, und das ist was mich echt super berührt hat, einige Rückmeldungen bekommen von alleinerziehenden Müttern, also weil sie ist ja tatsächlich alleinerziehend, die irgendwie geschrieben haben, gerade so in diesem Kampf allen gerecht werden zu wollen und aber trotzdem immer so harsch irgendwie abgeurteilt zu werden, wenn gesellschaftlich so ein Moment da ist, aber das hat jetzt ja nicht 100% funktioniert, dass sich da Mütter total wiedergefunden haben. Und das hat mich dann tatsächlich gefreut, also weil das ist dann auch ein Urteil, das nehme ich im Positiven wie im Negativen an. Ne? Es geht jetzt nicht darum, keine Kritik anzunehmen, nur also um nochmal zurückzugehen zu diesem ersten Strang, dieses mit dem Typ schreibt mir, Frauen haben so keinen Sex, ist halt ein bisschen irgendwie was anderes, als wenn halt jetzt eben eine alleinerziehende Mutter sich tatsächlich eben auf diese Rolle von Jo bezieht und irgendwie so ihre Erfahrungen darüber teilt, also. Ja, aber da merkt man schon zumindest, dass sie emotional offensichtlich irgendwas kitzelt bei den Leuten, weil ich habe zu ihr als Figur viel mehr Feedback bekommen als jetzt so zur Geschichte selbst.
Ich überlege jetzt gerade, ich habe, das ist jetzt ein bisschen die Überleitung zu dem anderen Fußballroman, den ich gelesen habe, der wiederum im Schalke 04-Umfeld spielt, der heißt Blutige Karten von Markus Peik. Und da gibt es lustigerweise, da ist der Autor ein Mann, die Heldin ist auch eine weibliche und auch da gibt es mehrere relativ explizite Sexszenen. Die Frage ist echt, ob der ähnliche Nachrichten bekommt. Das würde mich an der Stelle echt mal interessieren, muss ich ihn mal fragen, das ist ja ein Kollege von mir eigentlich. Aber mir ging es so, das ist aber jetzt einfach auch, ich glaube, es liegt, du bringst zu einer Geschichte, wenn du die liest, du bekommst das raus, was du da auch mit reinbringst, was du selbst mitbringst. So. Von daher ist das natürlich unterschiedlich. Das ist mir auch klar. Das ist auch keine wahnsinnig literaturwissenschaftliche Kritik oder so. Am Ende ist ein Roman, der muss unterhalten. Der muss ja funktionieren, auch als fiktionales Ding. Blutige Karten ist ganz spannend auch. Da gingen aber auch die Figuren, die kamen mir nicht ganz so nah. Vielleicht ist es da aber auch ähnlich, dass man die ein bisschen kennenlernen muss. Was mir mit deinen beiden Büchern, die ich jetzt eben beide dieses Jahr gelesen habe, die habe ich halt mehr oder weniger hintereinander gelesen, dann ergibt sich das so ein bisschen auch. Aber ich fand, wie gesagt, deine Figuren sehr, sehr authentisch. Also die waren so greifbar.
Das war.
Und das dritte Buch, das ich dazu gelesen habe, also fiktionale Buch, ist natürlich ein Eintracht Frankfurt-Krimi. Auch da gibt es jetzt, glaube ich, ist jetzt gerade rausgekommen, ein zweites Buch. Das heißt Das Auge des Adlers von Dana Müller-Braun. Ich weiß gar nicht, ob es das zweite Buch auch mit ihrem Vater zusammengeschrieben hat. Das erste ist es auf jeden Fall. Der Vater ist ein ehemaliger Sportjournalist. Sie hat bislang eigentlich, glaube ich, so Fantasy-Romane geschrieben auch. Mhm. So ein bisschen Young-Adult-Sachen.
Genau.
Ich finde, das merkt man auch ein ganz kleines bisschen. so an manchen Wendungen. Es ist ein bisschen schwer festzumachen, ohne die ganze Geschichte zu erzählen. Auch da geht es um einen Mordfall. Es ist so ein bisschen mehr ein klassischer Thriller, würde ich sagen. Ich würde das nicht unbedingt Krimi nennen. Ich weiß nicht, wie sattelfest ich das behaupten kann, ob das korrekt ist, aber es ist eher, hast du das gelesen zufällig?
Nee, ich habe mit den beiden lustigerweise auch mal so ein Audio-Format, also so ein Gespräch geführt. Die Bücher sind im selben Verlag erschienen wie meine Krimis. Das ist der Sozietätsverlag in Frankfurt. Und die haben für den Sozietätsverlag in dieser ersten Corona-Phase mit den starken Kontaktbeschränkungen, haben die Interviews geführt mit AutorInnen und VerlagsmitarbeiterInnen. Und da habe ich mit denen mal gesprochen und wir haben uns auch so ein bisschen dann ausgetauscht über die Krimis, aber ich habe sie tatsächlich nicht gelesen. Nee.
Ja, wie gesagt, da geht es tatsächlich genauso wie auch bei Blutige Karten um Mordfall, der aufgelöst werden muss. Und das wird so ein bisschen erzählt mit so einer klassischen Whodunit-Perspektive, die sehr spannend wird, weil dann immer mehr ProtagonistInnen dazukommen und man irgendwann völlig verwirrt ist und das gar nicht mehr. Es ist schon sehr spannend. Es gibt auch eine angedeutete Liebesgeschichte, die aber so erzählt wird, wie ich sie auch oft in so Young Adult Romanen sehe, was ich gar nicht schlimm finde und auch ein Stilmittel ist, was ich gar nicht verkehrt finde. Aber das ist so mein Gefühl, nachdem ich gesehen habe, was sie sonst so geschrieben hat. So, ja, ich glaube, das erkenne ich darin wieder. Aber das ist vielleicht auch einfach was, weil ich davon dann ein bisschen vorgeprägt bin.
Ja, kann beides ja sein. Kann ja auch sich mischen einfach.
Der zweite Roman oder der Nachfolgerroman heißt sinnigerweise Nachspielzeit. No pun intended. Den habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Aber das sind die drei fiktionalen Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe auch noch mal so aus Spaß vor ein paar Tagen gegoogelt, was es noch an fiktionalen Sachen gibt. Aber ich habe gar nicht so viel gefunden, muss ich sagen. Also wesentlich weniger, als man jetzt so klassische Biografien oder Fußballbücher findet über Taktik oder Fußballgeschichte oder so irgendwas. Oder Fußballer-Zitate, wo wir es davon gerade hatten. Da wird ja auch viel hochsterilisiert. Ich weiß nicht mehr, wer genau das gesagt hat.
Wobei, da habe ich letztens auch wiederum, ich glaube, das war sogar in den 11 Freunden, hatten die mal einen Artikel darüber, dass einige von diesen Zitaten so auch tatsächlich nie gefallen sind. Also wenn man da nachforscht, kommt man irgendwie drauf, dass da
die besten Zitate sind zwei erfunden.
Ja, genau. Dass da irgendwie Dinge ganz schräg zusammengezogen wurden und so. Und genau. Aber ich muss sagen, also ich habe, was Fußball angeht, auch auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Sachbücher schon gelesen in meinem Leben als Romane. Ich habe jetzt gerade angefangen, auch dieses Jahr rausgekommen, auch tatsächlich im Verlag Die Werkstatt von Ronny Blaschke, Machtspieler, wo es also so um den Zusammenhang eben von Fußball und Macht und auch so, also Diktatoren und Fußball und wie Fußball auch instrumentalisiert wird, fand ich auch super spannend. Der war in Mainz im Fanhaus dieses Jahr zu einer Lesung. Und ich habe schon ein bisschen länger hier liegen, aber danach habe ich es dann endlich auch mal geschafft, damit anzufangen. Ich habe vor einigen Jahren schon tatsächlich, deswegen kann ich mich nicht mehr an alle Details erinnern, ein Buch gelesen von einem Autor, der heißt Chris Cleave und das Buch hieß Dear Osama. Ich habe witzigerweise letztens festgestellt, dass das auch verfilmt worden ist mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass das hier in Deutschland dann auch mal im Kino war. Es hieß als Kinofilm, aber auch irgendwie komplett anders. Da geht es um eine Frau, deren Mann und Sohn bei einem Anschlag auf dem Fußballstadion ums Leben kommen, bei einem Terroranschlag und die daraufhin ihr ganzes Leiden in einem Brief an Osama bin Laden verarbeitet. Und das hat mich damals extrem berührt. Das ist es ist sehr dystopisch. Spielt in England und England. Und es geht dann alles so sehr den Bach runter. Also es bleibt nicht beim Fußballstadion hängen, zeichnet sehr dystopische Bilder und die Auflösung am Ende ist auch also echt so richtig, dass es dir in den Magen schlägt, weil Ja, weil sie im Endeffekt, also mit Leuten, die in dieser Geschichte eben mit drin hängen im Verlauf des Buches, dann auch eine gewisse Nähe entwickelt und dann darüber wieder so eine Sicherheit und Stabilität beginnt und bekommt. Und als sie dann natürlich so mitkriegt, auf wen sie sich da quasi eingelassen hat, es ist sehr, sehr heftig teilweise, aber ich fand das super damals, kann ich so aus der Erinnerung noch empfehlen, auf jeden Fall auch.
Klingt auch auf jeden Fall stark. Also wir werden uns bemühen, das alles nochmal zusammenzukriegen, damit wir es irgendwie verlinken können oder zumindest irgendwo nochmal in die Shownotes schreiben können.
Genau.
Apropos Bücher, die verfilmt wurden, Spitzenüberleitung.
Genau.
Als wäre es abgesprochen, war es aber nicht. Fever Pitch ist ja auch noch ein Buch, das ich nicht gelesen habe, sondern glaube ich als Hörbuch hatte. Da hat es bei mir gar nicht so einen Eindruck hinterlassen. Dann habe ich jetzt irgendwie gestern spontan gedacht, ach, das ist auch verfilmt worden, das gucke ich mir mal an. Mhm. Um dann dummerweise, nachdem ich schon auf Laien geklickt hatte, die amerikanische Version davon zu erwischen, wo es um Baseball geht.
Was?
Ja, die haben ein Remake davon gemacht. Das ist verfilmt worden in der englischen Version mit Colin Firth.
Ja.
Da geht es ja um einen jungen Lehrer, der besessener Fußballfan ist und dann eine erfolgreiche Geschäftsfrau kennenlernt, während gerade keine Saison ist und als dann die Fußballsaison beginnt, wird es ein bisschen schwierig. Das klingt zwar so sehr nach Klischee, der Mann ist Fußballfan, die Frau nicht, aber ich habe das jetzt nicht so, so gravierend empfunden tatsächlich.
Männer dürfen ja auch Fußball gucken.
Genau, bei uns ist es daheim auch anders. Also der Ultra bei uns daheim bin ich. aber das amerikanische Remake mit Drew Barrymore und Jimmy Fallon, sinnigerweise, geht es halt um Baseball. Und der Film läuft los und läuft über so ein Zimmer voll mit Baseball-Divisionalen. Und ich denke so, was ist jetzt passiert? Oh shit, es gibt ein Remake. Das war das Einzige, was es auf der Streaming-Plattform meiner Wahl, die ich jetzt ausgewählt hatte, gab.
Okay.
Der Film ist nicht schlecht, davon abgesehen. Der macht schon auch Spaß. Aber ich wollte eigentlich natürlich jetzt passenderweise die Fußballversion gucken, nicht die Baseballversion. Da habe ich immer noch Schwierigkeiten mit den Regeln.
Wobei ich ja tatsächlich finde, dass also so jetzt mal ganz global gesprochen, so Sportfilme schon auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also auch so Geschichten so zum American Football oder so gibt es durchaus einiges, was ich mit großer Begeisterung gucken kann, wo dann die Emotionen tatsächlich auch funktionieren, ohne dass ich irgendeinen Plan habe davon, was die da eigentlich machen, weil ich mich damit halt noch nie irgendwie tiefergehend auseinandergesetzt habe. Es gab ja mal diese sehr, sehr tolle Serie Friday Night Lights. Kennst du die zufällig?
Ich glaube nicht.
Über einen Highschool-Coach tatsächlich. Erzählt eben einerseits so seine Coaching-Karriere und andererseits auch so seine Familiengeschichte. Ist ganz, ganz großartig und sehr emotional greifend, finde ich, oder ergreifend. Oder auch den Film hier mit Al Pacino An jedem verdammten Sonntag. Ist natürlich auch alles dann immer sehr viel Pathos, klar, amerikanisch und natürlich auch nicht, also alles irgendwie so an allen Stellen korrekt, wie man es sich idealerweise wünschen würde, aber auf dieser emotionalen Sportfilmebene, sage ich mal, funktionieren die natürlich auch super. Welchen Film ich tatsächlich zu Fußball einfach großartig finde in so seiner ganzen Begeisterungsfähigkeit ist Kick It Like Beckham. Den mag ich sehr gerne.
Ja, den habe ich versucht zu gucken, den habe ich aber leider auf keiner Streaming-Plattform, an der ich irgendwie Aktien habe, Anführungszeichen, gefunden. Der Trailer ist nicht so wahnsinnig vielversprechend. Da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass der in arge Klischees abgleitet. Das ist aber offensichtlich nicht so.
Ja, also auch da natürlich hast du da immer auch ein Spiel mit Klischees oder beziehungsweise ein Bedienen von Klischees, was vielleicht eben nicht immer so spielerisch ist, aber ich finde das ist schon an den meisten Stellen noch im Rahmen. Also ich meine, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr ganz frisch, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn das letzte Mal geschaut habe, aber ich habe ihn immer gerne geschaut, eben auch einfach so unter diesem Begeisterungsaspekt, ja.
Ich habe noch einen Tipp im Sachen oder eine Sache, die ich gerne erzählen möchte in Sachen fiktionale Fußballfilme. Den wollte mein Freund neulich gucken, wo ich erst noch dachte so, was? Also wer diesen Podcast hier ein paar Folgen, frühere Folgen schon gehört hat, der weiß, dass ich eine gewisse Faszination bei diesem Thema Zombies habe. Wir haben irgendwann mal hier angefangen zu Hause immer mal auch ganz seltsame Zombie-Filme zu gucken. Und es gibt einen, der heißt Goal of the Dead. Das ist ein französischer Film. Wo ich erst dachte so, also wollen wir das wirklich machen? Und dann haben wir den geschaut und der hat tatsächlich sehr, sehr, sehr witzige Aspekte. Der hat eine Menge zu sagen über das Thema Profifußball. Also die Geschichte ist, dass ein großer Pariser Fußballverein, kann man sich ausrechnen, welcher das ist, ja, zu einem Freundschaftsspiel in die Provinz fährt, zu so einem ganz kleinen Nest, wo einer der schon ein bisschen am Ende seiner Karriere stehenden Stürmer-Stars auch herkommt, der da allerdings mit ziemlich viel zerschlagenem Porzellan wegging und auch mit ein bisschen ungutem Gefühl dahin fährt. Dann fährt dieser monströse Bus, tuckert dann da halt übers Land. Und dann sieht man in dem kleinen Ort, wo sie hinfahren, macht der ehemals beste Freund dieses etwas älteren Stürmer-Stars, der eben leider den großen Sprung nicht geschafft hat und dessen Vater und Coach, der behandelt ihn mit Mitteln, die sind eher experimentell.
Okay.
So, und die führen dazu, dass dieser Mensch sich verwandelt.
Verstehe.
So, das ist, wie man sich vorstellen kann, für das bevorstehende Fußballspiel etwas problematisch.
Okay.
Und das ist tatsächlich unglaublich komisch an vielen Stellen. Da gibt's auch eine Menge Dinge, die gesagt werden. Es gibt so einen etwas schmierigen Berater von einem Jungstars aus dieser Pariser Mannschaft, der ihn versucht, da irgendwie in tolle Karrierehöhen zu bringen, aber der junge Star verbirgt halt was und so weiter. Es ist wirklich sehr lustig. Traurigerweise schafft es dieser Film, den ich sonst gerne empfehlen würde, mit einer einzigen Szene wirklich komplett zu verkacken. Die kann ich ruhig erzählen, weil die ist kein inhaltlicher Spoiler. Da gibt's dann eine Szene, wo sich zwei Fußballfans mit einer jungen Frau irgendwo verschanzt haben und dann irgendwann sagen, boah, ey, wir müssen jetzt mal ins Stadion. Wir können hier nicht bleiben. Lass uns ins Stadion gehen. Und du bleibst hier. Und sie sagt dann, wie, ich bleib hier? Ich bleib natürlich nicht hier. Nee, du bleibst hier. Und dann zwingt sie die zwei Jungs, sie mitzunehmen, indem sie ihnen androht, dass sie behauptet später, sie haben sie belästigt und spielt das dann ihre Aussage auch sehr überzeugend vor.
Okay.
Muss ich mehr sagen. Das ist echt so, oh Leute.
Ja.
Ganz ehrlich, es sei an dieser Stelle nochmal betont, das ist einfach Panne. Das ist unfassbar unnötig, mit so einem Thema.
Ja, vor allen Dingen bedient das halt ja auch tatsächlich wieder diese sehr heikle Erzählung, dass das quasi so Usus ist, dass Frauen sich solche Geschichten ausdenken.
Genau.
Und wir wissen alle, dass viele Frauen kämpfen darum, dass ihnen geglaubt wird mit den Dingen, die sie in dem Bereich erfahren. Also das geht ja echt überhaupt nicht.
Ja, das weiß man auch. Das ist auch einfach empirisch belegt, dass die Mehrheit der Fälle, die angezeigt wird, einfach real ist. Und das ist einfach eine Katastrophe. Das hat nichts zu suchen in einem Film. Völlig egal, wie ernst der sein Thema Zombies nimmt. Und das darf und soll er ja ernst nehmen. Aber das ist einfach, es ist komplett unnötig auf allen Ebenen. Da gibt's eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Und das hat mich total geärgert, weil ich diesen Film sonst eigentlich empfehlen würde, weil er wirklich witzig ist. Und da habe ich gedacht so, oh, verkackt mir gerade den ganzen, ihr verderbt mir gerade komplett den Film.
Ja, manchmal ist das so, da reicht eine Szene, dass man weiß, besser nicht. Was aber tatsächlich noch ein sehr schöner, auch also wahrscheinlich sind alle diese sehr emotionalisierenden Fans eben auch nicht frei davon, mal in einem Klischee hängen zu bleiben, aber von Ken Loach, Looking for Eric, mit Eric Cantona tatsächlich in einer, weiß nicht, eigentlich sogar schon mehr als eine Gastrolle, eine Nebenrolle, den habe ich auch sehr gerne geschaut.
Ja, Fußball-Dokus gibt's ohnehin sehr gute. Also ich habe jetzt zuletzt Maradona gesehen von Asif Kapadia. Mhm. Der macht es einem nicht ganz so leicht, zwar der Film, weil er der Regisseur hat so die Eigenart, seine Dokus, was ich eigentlich sonst ganz gerne mag, komplett ohne Off-Text zu machen. Das kommt wirklich nur mit O-Tönen aus. Manchmal hört man halt nur die Stimmen der Charaktere im Off, die da sprechen, und die erzählen halt rückwirkend. Mhm. Und das macht es einem dann halt manchmal nicht so leicht zu folgen, weil du siehst dann Bilder und denkst so, Wer genau spricht da jetzt und aus welcher Zeit? Das ist nicht so einfach. Und dann dann will man auch manchmal sehen, wie sehen die Leute eigentlich heute aus?
Ja.
Du siehst nur die Bilder, wie sie ganz jung sind und dann und hörst aber manche Leute nur.
Okay.
Das ist am Anfang so ein bisschen abschreckend, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich sensationell gut. Vor allen Dingen auch dieser Rückblick, wie Maradona trainiert hat. Der Trainer, der ihm dann danach immer den Puls an der Halsschlagadern misst, es hat noch keine Pulsmessuhren gab. Und wenn man ihn da spielen sieht, so das ist gibt schon ganz, ganz viele Einblicke und nimmt auch so sein, nimmt das ernst, ohne distanzlos zu sein. Das ist halt, kann man wahrscheinlich für andere Dokus nicht unbedingt sagen. An diese Schweinsteiger-Doku habe ich mich nicht rangetraut, die Til Schweiger gemacht hat, aber ich habe da ein ungutes Gefühl.
Nee, das bockt mich ehrlich gesagt auch nicht so. Aber was so an Spieler-Dokus tatsächlich noch cool ist, ist von dem Aljoscha Pause heißt der, ne? Tom mit Zizou, der über Thomas Broich. Das ist ein ganz, ganz toller Film, der seine Karriere, die ja dann also auch ungewöhnlich verlaufen ist, sage ich mal, nachzeichnet und mit in ganz, ganz tollen Gesprächen mit ihm, wo man wirklich viel mitnimmt, finde ich.
Ja, als letztes möchte ich auf jeden Fall, finde, das darf nicht unerwähnt bleiben in dieser Riege, wo wir bei Dokus sind, das Wunder von Taipei erwähnen. Ja. Über die Spielerin großartig. Des SSG Bergisch Gladbach 09.
Ja.
Den hast du wahrscheinlich auch gesehen.
Genau, der ist super.
Ja, der ist wirklich ganz toll, den kann ich nur empfehlen. Den hatten wir tatsächlich bei Dreisat kürzlich mal im Programm, ist leider nicht mehr in der Mediathek, aber den bekommt man überall, glaube ich, auf den üblichen VOD-Plattformen. Der lohnt sich unbedingt über die anstelle einer offiziellen deutschen Nationalmannschaft, die es damals noch nicht gab, 1981 zur WM gereiste Team nach Taiwan sind die gefahren. Das ist im Prinzip eine Mannschaft, die ist mal aus einer Thekenmannschaft entstanden. Und die Frauen erzählen zu hören, das ist wirklich teilweise unglaublich komisch, teilweise auch sehr berührend und natürlich aus heutiger Sicht kopfschüttelnd, weil man auch viele O-Töne von Offiziellen hört, die einem Käse erzählen, dass man sich dachte, also Entschuldigung, dass damals noch nicht irgendjemand gesagt hat, Leute, was redet ihr denn da?
Ja, aber leider läuft da ja nach wie vor extrem viel, so dass man eigentlich nur den Kopf drüber schütteln kann. Also ich krieg momentan echt fast ein ausgeleiertes Genick von dieser Feierei von 50 Jahre Frauenfußball, die der DFB da irgendwie abfährt, als hätte es vor 51 Jahren noch keinen Frauenfußball gegeben, anstatt sich wenigstens mal halt hinzustellen und zu sagen, wir feiern, dass wir vor 50 Jahren endlich auf den Trichter gekommen sind, unser komplett beknacktes Verbot aufzuheben, ja. Dann jetzt da auch noch mit so einem Wording ranzugehen. Also ist sehr schade tatsächlich, dass man da so wenig bereit ist, dazu zu lernen und von solchen, ja, also ich meine, es ist einfach nicht richtig. Also wenn ich sehe, dass wir jetzt unter der Woche bei dem Länderspiel da echt auf der Bande steht, wie war das Wording nochmal genau? Früher nicht erlaubt, heute verboten gut. Und mit diesem Slogan feiern sie dann 50 Jahre Frauenfußball. Ich meine, also das Verbot kam ja nun mal ausschließlich vom DFB für die Vereine, die im DFB organisiert waren. Und ja, also da ist so viel einfach so krumm und schief in der Erzählung. Das ist sehr bedauerlich.
Ja, also das ist wirklich kein Ruhmesblatt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und allein, was man da an O-Tönen hört, das ist wirklich erschütternd. Da kommt irgendein Arzt zu Wort, der irgendwas erzählt, von wegen, naja, das wirkt deformierend auf Frauen. Dann sagt er, ich glaube, das war sogar ein Interviewer, der sagt, ja, aber das geht doch für Männer im Zweifel auch. Ja, da ist nicht so schlimm.
Das war schon heftig damals.
Aber gut, was willst du erwarten von bei einem Sport? Das gilt wahrscheinlich, das in dem Fall gilt wahrscheinlich nicht nur für Deutschland, wo man mal gesagt hat, ich glaube, in den 60ern durften Frauen ja auch keinen Marathon laufen, weil irgendwer mal behauptet hat, den fielen dann die Gebärmutter raus. Wo man auch sagen möchte, Entschuldigung, hat das schon mal jemand gesehen?
Und
würde mich mal interessieren.
Ja, und also selbst wenn, dürfte die Frau vielleicht immer noch selber entscheiden, ob sie lieber eine Gebärmutter irgendwie haben oder Marathon laufen möchte. Also das ist ja, da steckt ja nicht nur drin, dass man einfach völligen Stuss erzählt, sondern da steckt ja außerdem auch drin, dass es also völlig selbstverständlich ist, die Gebärmutter ist das wichtigste Organ der Frau, weil die Gebärfähigkeit ihr zugeschriebene Tätigkeit ist. Und da kämen wir jetzt in andere Themenbereiche rein, aber das ist schon wild.
Ja, es ist wirklich erschütternd. Aber wie gesagt, ich möchte nur empfehlen, diesen wirklich wunderbaren Film, Das Wunder von Taipei. Sehr sehenswert auf jeden Fall. Ich glaube, damit können wir den Themenkomplex auch abschließen.
Ja.
Ich habe eigentlich nur noch auf dem Zettel, ich gucke gerade mal, was ich dann. Eigentlich ist es nur noch der Themenblock Fußball, Fashion und Trikots. Oh Gottes Willen. Fashion in, natürlich in Anführungszeichen. Es wird ja auch gerne auch von dem mir sehr geschätzten Millanton, die erwähnen ja auch immer mal, dass sie eigentlich ein Fashion-Podcast sind, Gleiches tun. Colinas Erben, die selbstverständlich auch über Fashion reden. Wenn die das können, können wir das schon mal lange. Aber ich, das muss man auch gar nicht so groß machen. Aber ich finde, Trikots sind ja einfach auch jede Saison wieder Thema.
Das stimmt. Ich bin da aber tatsächlich also relativ leidenschaftslos, was Trikots angeht. Ich habe tatsächlich mir in meinem Leben, jetzt schnurrt der Kater hier übrigens ein bisschen ins Mikrofon rein, der findet, es ist Zeit irgendwie für seinen Kuschelfeierabend. Ich habe mir ein Trikot in meinem ganzen Leben mal selber gekauft. Das war tatsächlich ein Fasnachtstrikot. Weil es also bei Mainz 05 in den 90ern so ein sehr cooles rot-weiß kariertes Trikot gab, damals mit dem Erdal-Frosch, und in Anlehnung daran gab es, also weil er wegen Sponsoring halt natürlich, ne, und dann in Anlehnung daran gab es mal vierfarbbunt so ein kariertes Fasnachtstrikot. Das habe ich mir gekauft. Ansonsten habe ich in meinem ganzen Leben noch nie ein Trikot gekauft gehabt, habe aber tatsächlich einige, die ich über die Jahre geschenkt bekommen habe, also irgendwann mal zum Geburtstag oder wie auch immer von Leuten. Eines, mein allererstes, was ich mal bekommen habe, war sogar beflockt. Mit, lass mich nicht lügen, ich glaube, Manuel Friedrich war das damals. Das habe ich mal vor 15 Jahren oder so zum Geburtstag bekommen. Und ja, ansonsten, ich mag das nicht, wenn Trikots aussehen wie Schlafanzugoberteile, wenn sie so krasse Bündchen haben, weil ich dann denke, wenn man das anhat, dann möchte man keinen Sport treiben, sondern ein Nickerchen halten. Ich finde, es nimmt eh zu, dass Trikots, ja, also sie werden nicht unbedingt schöner, aber natürlich gab es irgendwie solche Ausfälle schon immer. Ich finde so diese Auswärts- und Ausweichtrikots werden oft noch immer wilder und weniger mich ansprechen. Zumindest bei mir ist eher so, was jetzt natürlich der Tatsache widerspricht, dass ich mir ein Fasnachtstrikot gekauft habe. Aber eigentlich je schlichter, je lieber ist es mir. Keine Ferz, einfach nur ja, ein schöner Schnitt. Fänd beim Thema Trikot eigentlich wichtiger, solche Sachen dann mal irgendwie zu überlegen oder zu sprechen, wie kann man vielleicht bei den Trikots, die dann, wenn man sie schon zu diesen Mondpreisen irgendwie in den Fanshop stellt, kann man dann wenigstens mal realistische Größen für Menschen aller Körperformen irgendwie anbieten. Kann man, was ja auch nicht überall der Fall ist, bei Frauenfußballmannschaften bitte die Trikots aber auch für männliche Fans anbieten und nicht nur eben in so einem taillierten Frauenschnitt, kann man, keine Ahnung, sozialverträglich bepreiste Kindertrikots vielleicht wenigstens anbieten und solche Geschichten. Das finde ich beim Thema Trikots eigentlich deutlich spannender als den Fashion-Aspekt.
Ja. Wobei das tatsächlich zumindest so in meiner Fußballbubble von den Herren auch echt immer sehr aktiv besprochen wird. Das finde ich immer ganz lustig. Das hat nur einen anderen, wenn man das als Frau macht, wird das auch immer gleich so ein bisschen in eine andere Ecke geschoben. Das ist auch, ja, das also, Lustige daran eigentlich, oder? Zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass das so ist.
Wir hatten bei Früff tatsächlich letztens eine komplette Folge zum Thema Trikots. Da war ich allerdings nicht dabei. Das haben die Kolleginnen aber sehr cool gemacht, wo sie eben dann auch so Anekdoten erzählt haben, die sie mit den Trikots verbinden und eben auch so die Geschichte von Trikot und Trikotsponsoring. War ja kürzlich auch mal Titelthema beim Ballesterer. Also man kann das sicherlich auf verschiedenste Arten auch irgendwie originell und spannend aufbereiten. Aber also ich persönlich habe jetzt für mich irgendwie nicht so eine riesige Begeisterung mit dem Thema. Ich habe diese Folge total gern gehört und auch diese Titelgeschichte gerne gelesen, weil man dann halt immer noch auf Dinge stößt, die man bisher nicht wusste. Aber ich bin jetzt niemand, der sich für ein Trikot riesig begeistern kann. Die Mainzer haben dieses Jahr dieses goldene Trikot wegen der goldenen Stadt. Das fand ich irgendwie so bei den ersten Auftritten ganz cool, wobei ich es schade finde, dass sie da wiederum das Muster, was die anderen Trikots sonst dieses Jahr haben, nicht reingebaut haben. Aber also, das bei mir bleibt ja, da in der Regel nicht viel hängen, ehrlich ja, gesagt.
Geht mir durchaus ähnlich. Ich würde auch gerne, hätte ich sowieso gemacht, diese Folge von Friff auch empfehlen zum Thema Trikots. Das ist wirklich sehr spannend. Mir geht's ähnlich. Ich bin auch nicht so ein Trikotträger, weil ich tatsächlich, oder Trikotträgerin, weil ich im Stadion trage ich die tatsächlich nicht. Mhm. Weil es da sinnlos ist. Ein Trikot wäre für mich eher was oder die Vereinsfarben zeigen oder was ich außerhalb des Stadions mache, weil es da tatsächlich einfach eher für mich ein Thema ist als im Stadion, weil da ist klar, dass man ohnehin unter Gleichgesinnten normalerweise ist. Ich finde auch meistens die Auswärtstrikots schöner, weil die üblicherweise die schlichteren sind. Mhm. Das wird natürlich, also man ist natürlich in der Gestaltung von Trikots auch nicht so frei, weil ja immer Vereinsfarben beziehungsweise auch so ein paar klassische Streifenpunkte oder was man da halt immer hat, da gibt's ja immer Dinge, die man beibehalten muss. So, und das nehmen Fans ja dann auch oft übel, wenn man da zu sehr dran geht. Mich interessiert es tatsächlich dann auch eher, wenn was Besonderes ist. Also wenn man zum Beispiel irgendwas macht, wie zum Beispiel Regenbogenflagge mal drauf, was ja auch schon Vereine gemacht haben oder so. Ja. Dann finde ich schon wieder eher interessant. Ansonsten habe ich tatsächlich ich habe einiges an Eintracht-Klamottage, aber das sind nicht unbedingt Trikots, das sind dann wirklich eher Hoodies und T-Shirts und Mützen und so ein Kram. Davon habe ich tatsächlich einiges. Aber das sind halt auch, also das ist halt von großen Anbietern, die zwar schöne Sachen machen, wo es mir manchmal aber auch ein bisschen offen gestanden so an Nachhaltigkeit fehlt. Das finde ich durchaus auch ein Thema, was man sich mal ein bisschen, wenn man Fußballverein ist, so zu Herzen nehmen kann. Gerade weil Fußballvereine ja auch eine gewisse Verpflichtung, eine gesellschaftliche haben. Das könnte dann bei dem Thema vielleicht auch mal eine Rolle spielen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ansonsten, ja, bin ich da auch relativ leidenschaftslos. Ich habe gestern noch mal eben aus Spaß reingeguckt, so in was bei Eintracht eigentlich am Start ist, so an aktuellen Trikots. Und dabei fiel mir nur auf, das Torwart ist sehr grün. Also das ist das grünste Grün, glaube ich, was ich seit langem gesehen habe. Damit kann man in jedem Nebel, tiefsten Nebel tragen und wird noch gesehen, glaube ich. Auch auf grünen Rasen, es ist super grün.
Okay.
Das ist tatsächlich, ansonsten geht's mir, ich dachte, das Thema muss irgendwie rein, weil Fußball ja doch auch irgendwie ein bisschen was mit, Fashion ist so ein bescheuerter Begriff dafür, aber es hat einfach auch ganz viel damit zu tun oder auch in so einem popkulturellen Kontext hat es damit zu tun. Aber Trikots sind halt tatsächlich einfach oft nicht schön.
Dann gehe ich mit.
Ja, ich glaube, mehr müssen wir dazu auch tatsächlich gar nicht sagen. Thema Fußball und Popkultur und Zeitgeschehen. Ich fand es schon durchaus auffällig, dass auch in Zeiten von der Pandemie für mich gefühlt manchmal mehr darüber geredet wird, was für Konzepte wir in Stadien haben müssen, damit Fans da wieder hin können, als in anderen Bereichen. Ich muss sagen, ich war jetzt ein einziges Mal im Stadion. Sehr, sehr viel häufiger ging es auch nicht. Und das war schon, ich wollte es einfach auch tatsächlich mal gemacht haben, um mal zu gucken, wie das ist mit so einem Spiel auf Abstand und mit Maske. Am Platz durfte man die ja abnehmen. Und es war schon auch irgendwie emotional, als dann die Mannschaft aufgelaufen ist, hat man schon gemerkt. Aber es fehlte halt das Ganze drumherum. Und ehrlich gesagt, dann ist es mir auch als Fan fast lieber, dann gucke ich halt Geisterspiele im Fernsehen. Solange das so ist. Dafür kann niemand was. Und ich finde auch, Fußballvereine haben natürlich das Recht, sich zu überlegen, wie man weitermachen kann, so wie alle anderen Wirtschaftszweige ja auch. Aber ich muss nicht unbedingt ins Stadion gehen im Moment.
Boah, das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz neuer und sehr, sehr großer Komplex. Also ja. Ich finde, da steckt sehr viel drin. Also ich hätte mir sicherlich am Anfang gewünscht, dass man nicht so vorprescht mit dem sehr frühen Wiederspielen. Ich kann natürlich die wirtschaftlichen Zwänge verstehen. Ich finde trotzdem, dass da nicht alles so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich hätte auch es gut gefunden, wenn man sich auf ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Fans geeinigt hätte, statt da irgendwie so Stückwerk und jedes Gesundheitsamt entscheidet für jedes Stadion, statt mal zu sagen, wir sind eine Solidargemeinschaft im Fußball und wir legen fest, bis dann und dann machen wir es alle ohne Fans und nehmen an der Stelle auch einfach mal ein bisschen Druck raus. Aber ich meine, also was zum Thema Solidargemeinschaft im Fußball an Fragen noch offen war, hat ja Karl-Heinz Rummenigge mit seinem in Anführungszeichen Geheimtreffen unter der Woche beantwortet. Also von daher gesehen da bin ich aktuell auch echt so ein bisschen satt. Ich wollte es mir nicht so wirklich antun. Ich hatte jetzt kurz bevor es zum zweiten Mal die Stadiontore sich wieder geschlossen haben, überlegt, mal einmal hinzugehen, auch einfach um mal, ja, es mal gesehen zu haben, blöd gesagt, aber also mich zieht's da nicht hin. Mich zieht's aber in dieser Phase eh so wenig wie selten zum Fußball. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich beruflich die Verknüpfung nicht hätte, ob ich nicht vielleicht in den letzten Monaten sogar einfach mal ja gar nicht geschaut hätte, weil ich fühle mich dem sehr fern.
Ja, geht mir ähnlich. Also wie gesagt, das war schon irgendwie, so bescheuert das klingt, spannend irgendwie das zu sehen, wie man das versucht und wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Das sind auch einfach historische Zeiten im Moment, muss man sich, glaube ich, auch noch mal manchmal klar machen. Das hat noch keiner in der Form so erlebt. Aber ich freue mich auch dann, wenn man nächstes Jahr vielleicht im Sommer oder in der zweiten Jahreshälfte wieder ganz normal ins Stadion gehen kann, weil wir dann vielleicht mit einem Impfstoff so weit sind, dass man sagen kann, 70% der Menschen sind geimpft oder so. Das ist dann auch in Ordnung. Ansonsten ist es natürlich nicht an mir, jetzt schlaue Konzepte, die kann ich nicht liefern. Und manchmal fällt es mir auch schwer, die zu beurteilen, von denen ich da höre. Wie gesagt, man kann Fußballvereinen jetzt natürlich auch nicht absprechen, dass sie sich welche überlegen. Aber und der Fußball ist tatsächlich eben auch, ja, hat ja eine gesellschaftliche Bedeutung auch. Ne? Das ist auch allen klar, aber es ist eben auch, da sind wir wieder bei Football Leagues, nicht nur ein Bereich, der sich immer mit Ruhm bekleckert. Und da so ein bisschen innehalten wäre auch da vielleicht nicht verkehrt.
Ja, und die gesellschaftliche Rolle, die der Fußball hat, die findet also zumindest meines Erachtens schon auch sehr stark eben im Stadion statt. Das kann man auch nicht reproduzieren damit, dass man Leute eben aufs Sofa hockt. Und nochmal, also natürlich können die Vereine in der Situation dann halt auch nichts dafür. Und das ist auch vernünftig, finde ich, dass die Leute dann an der Stelle eben nicht ins Stadion dürfen. Aber dann dieses drauf beharren auf der Rolle des Fußballs, obwohl sie eines ihrer Kernelemente eben beraubt ist durch die Geisterspiele, da hat mich schon sehr viel gestört.
Ja, an der Stelle können wir, glaube ich, auch nicht, können wir nicht mehr dazu sagen, als wir freuen uns wieder, wenn es Stadion gibt. Ich freue mich auf meine Stadion-Pommes. Die muss sein. Stadion ohne Pommes geht bei mir irgendwie nicht. Und das, die hat übrigens auch gefehlt, ja, weil da natürlich die Essensstände nicht in der gleichen Form da waren und die am Bahnhofstadion, wo ich normalerweise meine Pommes esse, der Stand war natürlich auch zu. Also so bescheuert es klingt, aber es sind kleine Dinge, die sowas halt ausmachen, so das Stadionerlebnis. Da kommen ganz viele kleine und große Dinge zusammen. Und da kann man, glaube ich, festhalten, freuen wir uns drauf, wenn das wieder halbwegs in normalen Bahnen laufen kann.
Auf jeden Fall.
Ja, ansonsten überlege ich, ich glaube, also meinen kleinen Waschzettel habe ich auf jeden Fall durch. Was können wir noch empfehlen? Wir empfehlen natürlich, oder ich empfehle auf jeden Fall, Früff zu hören. Frauen reden über Fußball. Das hier, wie gesagt, nur ein kleines Auswärtsfreundschaftsspielchen auf dem Weg zur globalen Weltherrschaft.
Genau.
bleibt uns gebogen, liebe Menschen. Bleibt dem Fußball gebogen, tut gute Dinge, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und vielen, vielen lieben Dank, Mara.
Und dir vielen lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Da bin ich nochmal mit dem üblichen Schlusskommentar. Unbedingt nachschieben muss ich als allererstes den Macher von 45football.com. Das war ja just im Talk aus meinem Kopf gepurzelt. Der Mann heißt Pascal Claude und die Seite ist natürlich in den Shownotes verlinkt, so wie alles andere, was wir angesprochen haben. Und noch ein Nachtrag in Sachen nachhaltige Trikots. Macht jetzt St. Pauli. Zitat aus der Newsletter. Nachdem sich ein Ende der Kooperation mit Under Armour angedeutet hatte, haben wir einen Ausrüster gesucht, der Performance-Kleidung nachhaltig und transparent herstellt und fair handelt. Wir haben aber keinen gefunden. Also machen wir es halt selbst. Zitat Ende. Ich kann mir zwar eigentlich nicht vorstellen, dass man keinen findet, aber man weiß natürlich jetzt am Ende nicht, woran das dann vielleicht hakte oder gescheitert ist oder warum es nicht gepasst hat. In jedem Fall eine coole Sache, soll es ab Mai 2012 geben. zu Mara. Die findet ihr bei so ziemlich allen sozialen Netzwerken von Relevanz, natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Und noch als letztes ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin mit diesem Podcast umgezogen von Soundcloud zu Podigy. Bei Soundcloud wird umgeleitet und ansonsten findet ihr den Popkulturfunk inzwischen auch bei Deezer und Spotify. Danke fürs Zuhören und bis bald.